Halleluja. Guten Abend, ihr Lieben. Heute soll also der zweite Teil kommen von meiner kleinen Serie über Gebet. Und wir alle wissen, dass Gebet wichtig ist und man muss lernen zu beten. Und niemand kann uns besser lehren als Jesus selbst, weil er die intensivste Beziehung, die reinste, die klarste Beziehung zum Vater hatte, die je ein Mensch auf dieser Erde hatte. Und für ihn war Gebet wichtig. Und er hat seine Jünger gelehrt über Gebet. Und wir müssen auch lernen. Und Jesus sagt dort, so sollt ihr beten oder betet nun so. Aber es geht um mehr als nur um Worte. Es geht auch um das Herz. Denkt einmal, als Jesus den Ananias, den in Apostelgeschichte 8, nicht den in 5, den in 8, ermutigt, zum Saulus zu gehen und für den zu beten. Der wusste ja noch nicht, dass der sich inzwischen bekehrt hat. Und Jesus sagt, siehe, er betet. Hat nicht gesagt, der spricht Gebete. Das tat er schon seit Jahrzehnten. Er sprach Gebete als frommer Pharisäer. Jesus hat gesagt, das zählt alles nicht. Jetzt betet er. Jetzt betet er. Das ist ein Unterschied zwischen Worte sprechen. Jesus sagte auch, wir sollten nicht plappern wie die Heiden oder ob wir wirklich beten. Und wirkliches Gebet hat was mit dem Herzen zu tun, dass unser Herz von Gott ausgerichtet ist, von Gott geprägt ist, von Gott inspiriert ist und erfüllt ist. Aber es hat auch etwas mit Inhalten zu tun. Und Jesus lehrt, wie wir als seine Jünger beten sollen. Gestern haben wir den ersten Punkt. Es fängt an, nicht mit unseren Nöten, mit unserem Bedürfnis, es fängt an mit Anbetung. Wir schauen auf, weg von uns selbst, Vater, unser Vater. Und wir ehren ihn als unseren Vater. Und wir sagen ihm das, was sein guter Geist in unser Bibel uns offenbart über ihn, über sein Wesen. Und wenn wir das tun, wenn wir die richtigen Worte vom Heiligen Geist gegeben zu Gott selbst sprechen und ihn damit ehren, dann ist das der schnellste Weg, wie der Heilige Geist unser Herz prägen kann und berühren kann. Das ist noch viel, viel tiefer als Bibelstudium, was wichtig ist, oder Predigt, was wichtig ist, und Lehre, aber noch viel wichtiger ist, wir selber kommen vor das Angesicht Gottes und wir öffnen unser Herz und wir sprechen in sein Angesicht Worte, die er uns zuvor gegeben hat. Und Gebet fängt, wie ich schon sagte, nicht mit unseren Nöten an. Gebet fängt nicht mit Schwierigkeiten an. Gebet fängt an mit, wer ist er? Nicht nur, wer ist er für mich, sondern wer ist er in sich selber überhaupt? Wer ist er? Soll nicht nur eine Freude darüber kultiviert werden, dass Gott mein Vater ist, sondern auch eine Freude, dass Gott der Vater meiner Geschwister ist. Darum sagt Jesus, unser Vater, nicht mein Vater. Wir sollen nicht beten, mein Vater, unser Vater. Von uns allen. So, das war gestern der erste Teil. Diese ganze Betonung, Gott, unser Vater. Ich bin nach Hause gegangen und habe überlegt, Mensch, den wichtigsten, schönsten Punkt habe ich vergessen. Und das ist, was Jesus selber uns zeigt über das Herz des Vaters. Ich erwähne es nur kurz, aber dann müssen wir dann zum zweiten Punkt kommen. Und in dem, was wir nennen, das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Jesus hätte das nicht so genannt. Ihr wisst, das ist diese Bibelüberschriften, Kapitelüberschriften, die sind nicht inspiriert, sondern die sind nachträglich eingefügt, um irgendwie den Text zu strukturieren. Manchmal sinnvoll, manchmal total sinnlos. Und Jesus hätte dieses Gleichnis nicht so genannt. Er hätte es genannt, das Gleichnis vom Vater. Weil es offenbart das Herz des Vaters. Und wir sehen dort etwas so Gewaltiges, dass der heilige Gott sich nicht scheut, einen von Sünde stinkenden und verdreckten und verlumpten Sünder in seine Arme zu nehmen und zu küssen. Aber der Punkt ist, dieser Mensch ist umgekehrt. Da ist wieder dieses, Gott gibt Gnade dem Demütigen. Wenn derselbe Sohn einfach nur vorbeigekommen wäre, naja, Alter, ich wollte mal gucken, wie es dir so geht. bin froh, dass ich hier weg bin, hätte der Vater ihn genommen und geküsst und umarmt. Nein. Seine Umkehr, seine Gesinnung, die neue Gesinnung war das, was den Weg frei gemacht hat für die Liebe Gottes, die jetzt fließen konnte. Die Liebe Gottes ist immer da im Herzen Gottes. Das sagte ich auch gestern. Aber wir haben einen Gott, für den ist Sünde nicht das Problem, sondern wie gehen wir um mit der Sünde? Verdecken wir sie, vertuschen wir sie, verharmlosen wir sie, machen andere schuldig, irgendwie gucken weg oder sind wir ehrlich, was eben sehr viel zu tun hat mit Demut, sagen ja, das habe ich getan und dafür bin ich verantwortlich. Und es war nicht in Ordnung, was ich getan habe, war nicht richtig. Und die Gnade Gottes ist da, das Erbarmen Gottes fließt. Gott gibt Gnade dem Demütigen. Und deswegen sollte und braucht auch niemals Sünde ein Anlass sein, wegzulaufen von Gott, sondern Sünde muss ein Anlass sein, hinzurennen zu ihm, so schnell wie möglich. Und wir werfen uns in seine Arme und wir brauchen nichts mehr so dringend in dem Moment wie seine Liebe. Aber wir kommen mit einem wahrhaftigen Herzen. So sagt es auch Hebräer 10:19. Vorhin haben wir gesagt, über das Blut, durch das Blut kommen wir in die Gegenwart Gottes mit einem wahrhaftigen Herzen. Ein wahrhaftiges Herz, das sich nicht rausredet, das nicht andere beschuldigt und die Verantwortung von sich weiß. Ein wahrhaftiges Herz ist ein belehrbares Herz. Ein Herz, das sich korrigieren und zurechtbringen lässt. Und dann ist der Vater da und er will uns seine Liebe zeigen. Halleluja. Und jetzt gehen wir weiter in diesem wunderbaren Gebet, das Jesus gelehrt hat. So sollt ihr beten oder betet nun so. Erster Punkt, der Vater. Es ist Dank, Hingabe, Wertschätzung. Und dann kommt das erste Gebetsanliegen. Und das wollen wir uns heute ein bisschen anschauen und ich möchte das erklären, dafür brauche ich eine ganze Stunde, weil wir sollen nicht nur beten, wir sollen verstehen, was wir beten und warum wir beten. Das ist der Unterschied zu den Heiden. Jesus sagt, die plappern, die sprechen nur Gebete. In Tibet haben sie es so weit zur Perfektion getrieben, dass sie gesagt haben, wir machen eine Gebetsmühle. Also das ist so ein Rädchen und da sind lauter Gebete dran und dann wird nur die Mühle gedreht und jedes Mal, wenn sich das dreht, ist es wieder ein Gebet. Ja, sehr effektiv, da kann man viel beten, aber das sind Gebete, aber das sind keine, das ist nicht Beten, das ist nicht eine Beziehung zu einer Person. Und Gott möchte, dass wir nicht Gebete sprechen, sondern mit ihm Kontakt aufnehmen. So das erste Anliegen, er sagt, was das erste Anliegen ist, nicht wir. Ja? Und das erste Anliegen ist nicht, Herr, mach mich reich. Herr, gib mir schöne Gefühle. Herr, lass die Gemeinde groß und stark werden. Das ist nicht das erste Anliegen. Das, was auf dem Herzen Gottes ist, was das erste Anliegen ist für uns persönlich und dann auch für die Gemeinde. Geheiligt werde dein Name. Geheiligt werde dein Name. Vor Evangelisation kommt etwas anderes. Die Heiligung der Gemeinde. Evangelisation ist nicht unwichtig, aber es gibt etwas, was wichtiger ist. Es gibt etwas in der Rangordnung Gottes, was noch davor ist. Und das ist der Zustand der Gemeinde. Weil stell dir vor, wir würden alle an Jesus glauben und wir leben wie die Heiden. Wir haben Ehen wie die Heiden, wir haben den Schmutz wie die Heiden. Und dann würden wir rausgehen und evangelisieren, kommt zu uns. Und sagen, hey, was ihr habt, haben wir schon längst. Wir brauchen nicht zu kommen. Müssen nicht sonntags früh aufstehen. Was sie uns anbieten können, das kennen wir alle schon, das haben wir alles. Wir haben auch ungehorsame Kinder, wir haben auch Ehebruch, wir haben auch Pornografie, wir haben den ganzen Schmutz, wir müssen von euch nichts lernen, wir haben das alles schon. Ja? Ist jetzt auf die Spitze getrieben, ja? Aber das zeigt, ja, vor Evangelisation kommt etwas anderes. Wir müssen etwas haben, was wir anbieten. Wenn wir nichts haben, was wir anbieten können, wofür sollen wir sie rufen? Zu was sollen sie sich bekehren? Von was wollen sie sich abkehren, wenn ihre Götzen unsere Götzen sind? Ja? Geheiligt werde dein Name. Das ist das erste Anliegen. Und ich bin heute erstaunt darüber, wie viele Jahre als Christ, und ich habe euch das schon erzählt, dass ich eine sehr schlagartige und dramatische Bekehrung, ich bin nicht so reingewachsen in das christliche Leben, sondern das war von Samstag auf Sonntagnacht. In einer Nacht war mein altes Leben in dem Schmutz und der Bosheit zu Ende und ich wusste, ich werde den Rest meines Lebens für Jesus leben. Und trotzdem, jahrelang, hat mich das nicht interessiert oder war für mich nicht wichtig. Geheiligt werde dein Name. Wenn Jesus sagt, das ist das Erste, sollte ich sagen, ja, okay, warum? Was bedeutet das? Was hat das eigentlich mit mir zu tun? Was meint das, wenn ich beten soll, geheiligt werde dein Name? Ja, und das will ich versuchen zu erklären. In Apostelgeschichte 15, braucht er jetzt nicht aufzuschlagen, da sehen wir eine interessante Schriftstelle und da zeigen sie die ersten Gläubigen, wie sie sich selber verstehen und was ihre Identität ist oder was sie glauben, wofür sie überhaupt da sind. Und auch da sagen sie nicht, wir sind eine Gemeinschaft zur Weltevangelisation. Bitte, Evangelisation ist extrem wichtig. Und da werden wir noch in Dimensionen kommen, von denen wir uns heute keine Vorstellung machen. Garantiert. Sie sagen, Gott hat sich geschaffen, ein Volk für seinen Namen. Ein Volk für seinen Namen. Wir sind dafür da, dass er geehrt wird. Wir sind geschaffen, wie es in Jesaja heißt, für den Ruhm Gottes, um seinen Ruhm zu vermehren, seinen Ruhm bekannt zu machen. Dafür sind wir da. Das ist genau die gleiche Berufung, wie auch damals schon Israel gehabt hat. Denkt ihr mal, oder schlagt es am besten mal auf 2. Mose Kapitel 19. Das war direkt nach der Befreiung aus einer 400-jährigen Sklaverei. Und jetzt erzählt Gott, warum er das getan hat. Und er sagt nicht, ich habe euch rausgeholt, damit ich euch jetzt in das gelobte Land, wo Milch und Honig fließt, bringt. Damit ich euch jetzt in den Segen bringe, damit ich euch jetzt irgendwie nach diesen Jahren der Schmach und der Entbehrung und der Sklaverei mal ein gutes Leben gebe. Nein, warum hat Gott sie befreit? Vers 4, ihr habt gesehen, was ich den Ägyptern angetan und wie ich euch auf Adlerflügeln getragen und euch zu mir gebracht habe. Es geht um Gemeinschaft mit ihm, nicht um das gelobte Land. Als erstes. Und nun, wenn ihr willig auf meine Stimme hören und meinen Bund halten werdet, dann sollt ihr aus allen Völkern mein Eigentum sein. Denn mir gehört die ganze Erde. Sie sollen sein Eigentum sein. Und etwas später dann, als er nochmal redet über, was er ihnen anbieten kann, über den Segen und was auch kommen wird, wenn sie ihm gehorchen, der Segen, im Kontrast zu dem Fluch, er sagt dort, alle Völker der Erde, das ist 5. Mose 28, Vers 10, alle Völker der Erde werden sehen, dass der Name des Herrn über dir ausgerufen ist. Und sie werden sich vor dir fürchten, Respekt haben, das hat nichts mit Angst zu tun, Respekt, Ehrfurcht haben. Weil die Leute werden sagen, das sind die, die mit Gott sind und Gott ist mit denen. So, sie sind dafür da, Gott bekannt zu machen, Gott zu ehren, Menschen in Erstaunen zu versetzen, Menschen in Ehrfurcht zu bringen und zu sagen, hey, das sind Leute Gottes. Der Name Gottes ist über ihnen genannt. Wir sind Christen, das kommt von Christus. Wir sind gerufen, seinen Namen zu tragen. Und das bedeutet etwas. Das ist eine hohe Berufung. Und das legt eine große Verantwortung auf uns. Und wenn ihr durch die Briefe geht und darauf einmal achtet, dann seht ihr, das zieht sich wie ein roter Faden durch die Briefe der Apostel. Das war der Herzschlag der Apostel. Ich lese einmal 2. Thessalonicher Kapitel 1. Deshalb beten wir allerzeit für euch, dass ihr reich werdet. Nee, dass ihr eine Megachurch werdet. Nee, dass unser Gott euch würdig erachte der Berufung und dass er alles Wohlgefallen an der Güte und das Werk des Glaubens in Kraft vollende, damit der Name unseres Herrn Jesus Christus in euch verherrlicht werde. Was war das Ziel des Apostels? Die Gemeinde soll in die Reife, die Gemeinde soll in all das hinein, was Gott für sie hat, damit Christus verherrlicht wird. Der Name Christi soll verherrlicht werden. Das ist das Ziel, das ist die Berufung, das ist die Bestimmung einer Gemeinde, sei sie klein, mittelgroß oder ganz groß. Das ist die Identität, die eine Gemeinde haben soll, die Gott ernst nimmt. Soll erfüllt sein von diesem Eifer, den Gott selbst hat für seinen Sohn. Gott will und Gott wird seinen Sohn zu Ehren bringen, der so verkannt und verleumdet und in den Dreck gezogen wird und ignoriert wird oder über den so viel Lügen, auch theologische Lügen verbreitet werden. Gott wird seinen Sohn rechtfertigen. Er wird vor der ganzen Welt einmal demonstrieren, das ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Den sollt ihr hören. Gott wird seinen Sohn verherrlichen. Da ist eine brennende Liebe im Vater für den Sohn. Und der Vater möchte, dass diese Liebe in uns ist, dass dieser Eifer in uns ist. So wie Paulus sagt, ich eifere um euch mit Gottes Eifer. Gott hat Eifer für die Gemeinde und dieser Eifer, den hat Paulus auch in sein Herz hineinbekommen. Und sein ganzer Dienst war davon getragen und motiviert. Halleluja. Und darum geht es, dass der Name unseres Herrn Jesus in euch verherrlicht werde und ihr in ihm. Aber erst er soll verherrlicht werden. Und deswegen, wir hatten schon die Schriftstelle gestern, Paulus lehrt, wie wir wandeln sollen und ihm gefallen sollen. Die Gebote, das Ziel der Gebote ist die Ehre Gottes. Wie wir ihm gefallen sollen. Halleluja, dafür sind wir da. Das ist die Gesinnung Jesu. Das ist, wie Jesus gelebt hat. Das ist, was ihn motiviert hat. Er hatte nicht Verlangen nach großen Dienst. Hoffentlich sehen alle, dass ich ein toller, gesalbter Prediger bin, dass ich mehr Anhänger habe als die anderen oder dass dies oder dass das oder das. Das alles waren Gedanken und Systeme und Werte der Welt. Das spielte für ihn überhaupt keine Rolle. Er hatte nur ein einziges Interesse. Er wollte den Vater erfreuen. Ich tue alle Zeit, was ihm gefällt. Das war Jesus. Das war Jesus. Das war seine Gesinnung. Ich tue alle Zeit, was ihm gefällt. Was gleichbedeutend ist, die Dinge, die ihm nicht gefallen, lasse ich weg. Von denen halte ich mich fern. Mit denen habe ich nichts zu tun. Mit denen spiele ich nicht einmal rum. Die haben nicht immer Platz in meinen Gedanken und in meiner Fantasie. Ich tue alle Zeit, was ihm gefällt. Wie es in den Sprüchen heißt, ein weiser Sohn erfreut den Vater. Das war Jesus. Sein Ziel war nicht, ein gutes Leben zu haben. Sein Ziel war nicht, von allen gemocht zu werden. Sein Ziel war nicht, irgendwie es nett zu haben oder Konflikte zu vermeiden. Er sagt, die Worte, die ich rede, die sind nicht meine Worte, sondern ich rede die Worte, die der Vater mir gegeben hat. Und viele Male seine Worte haben Tumult ausgelöst, haben Leute erbost. Nach einer Predigt, die wollten ihn umbringen. Was für eine Predigt. Die waren erfüllt von Grimm, die wollten ihn umbringen. Und er geht in den Haus und sagt, oh, heute habe ich es versiebt, das war eine schlechte Predigt. Die war richtig daneben, weil die Stimmung ist gekippt und die Leute wollten mich am Ende umbringen. Das war nicht eine gesegnete Versammlung. Jesus hat nicht in solchen Kategorien gedacht. Habe ich die Worte des Vaters gesagt? Habe ich sie in seiner Gesinnung gesagt? Ja, ja, ja. Also habe ich den Vater erfreut. Und manchmal macht man religiöse Menschen böse, wenn man den Vater erfreut. Das ist so. Und dafür muss man Gott mehr lieben als die Anerkennung von Menschen. Sonst ist man nicht frei, das zu tun. Man ist nicht frei, den Vater zu erfreuen, wenn es immer noch darum geht, ja, aber was werden die über mich sagen? Und wie werden die mich behandeln? Und werden die mir die nötige Ehre erweisen? All diese Dinge. Jesus war nicht beeindruckt und beschäftigt mit solchen Fragen. Es ging nur um eins. Gefällt es dem Vater? Und alles, was er getan hat, auch die schockierenden, anstößigen Dinge, alle Dinge, die er getan hat, waren, weil er den Vater das hat tun sehen, weil er den Vater gesehen hat, ihm das aufzutragen. Und es ging nur um das eine. Und wenn der Vater gesagt hat, tu das, und Jesus wusste, das wird Leute böse machen, hat nicht gesagt, Vater, ich würde es gerne machen, aber die werden böse, lassen wir das sein, war keine gute Idee. Er war hingegeben, den Vater zu erfreuen. Das war die Gesinnung Jesu. Und diese Gesinnung soll in uns sein. Paulus sagt, Philipper 2, die Gesinnung, die in Jesus war, sei in euch allen. Dieselbe Gesinnung, die in Jesus war, soll jetzt in uns sein. Das ist neutestamentliches Christsein. Die Gesinnung, die in Jesus war, soll in uns leben und stark werden und die prägende, treibende Kraft werden. Das ist wahres Christsein. Wir sind Nachfolger Jesu. Und deswegen bin ich so erbost. Und auch wenn ich dich damit nerve, ich komme schon wieder damit. Deswegen bin ich so erbost über diesen Roman Hütte. Hör mal ein Originalzitat. Jesus, der Hütten-Jesus, sagt, ernsthaft, mein Leben war nicht als Vorbild gedacht, das ihr nachahmen sollt. Wie bitte? Wenn du mir nachfolgen willst, geht es nicht darum, dass du versuchst, wie Jesus zu sein. Hallo? Falls du denkst, ich denke mir das aus, das ist in der Originalversion Seite 172, in der Kindle-Version Seite 190, kannst du nachschlagen. Wie ist es möglich, dass Menschen, die sagen, ich glaube an die Bibel, ich glaube an den Jesus der Bibel, überhaupt sich nur 5 Minuten mit so einem furchtbaren Buch beschäftigen und das ernst nehmen und Lobeshymnen haufenweise ablagern im Internet? Das ist das beste Buch, das mir je gekommen ist und das ist so wunderbar. Was ist wunderbar an einem Buch, wenn wir an Jesus glauben und dieser falsche Jesus sagt, wir sollen ihn nicht nachahmen? Wenn der Richtige gesagt hat, seid meine Nachahmer, folgt mir nach. Da ist die Diskussion zu Ende. Also entweder oder, entweder gilt das oder es gilt das. Und wie Leute verwirrt sein können und können das irgendwie als etwas Hilfreiches und für den Glauben Positives darstellen können. Es geht nicht in mein Hirn hinein. Ich verstehe sowas von sich. Weil der Jesus, der mich von den Drogen gerettet hat, der mir erschienen ist auf dramatische Art und Weise, er hat ein paar Wochen nach meiner Bekehrung, weil er gesehen hat, wie verächtlich meine Nase gerümpft habe über Christen, die die Bibel gelesen haben. Er hat zu mir gesagt, die Bibel ist sein Buch. Und wenn ich nicht anfange, meine Nase in dieses Buch zu stecken, er wird nicht mehr mit mir reden. Mann, war ich motiviert. Das ist meine theologische Ausbildung. Mehr verstehe ich von Theologie nicht. Alles andere ist mir zu kompliziert. Und ich habe nichts damit zu tun. Gott klagt im Alten Testament in Bezug auf sein Volk. Er sagt, ihr habt meinen Namen entweiht. Das heißt, ihr seid meine Leute. Ihr gehört zu mir, ihr seid mein Aushängeschild. Und dann habt ihr ein Leben geführt, das nicht mich verherrlicht, sondern das mich in einem völlig falschen Licht darstellt. Als wenn ich ein Gott wäre, der Sünde tolerieren würde und die Augen schließen würde. Ihr habt meinen Namen entweiht. Oder denkt an Jesaja 52, brauchen wir jetzt auch nicht aufzuschlagen. Eine dramatische Passage im Alten Testament, wo das Volk Gottes, das dort gerufen war, zu herrschen über ihre Feinde. Sie nehmen Gott nicht ernst. Sie leihen ihr Ohr dem Feind. Und was sagt der Feind ihnen? Leg dich hin, bück dich, damit wir über dich hinweg trampeln können. Normalerweise hätten sie sagen müssen, hallo, hier werden aber Dinge umgedreht, wir herrschen, du bitte hinlegen, wir trampeln auf dir herum. Das wäre die göttliche Ordnung gewesen. Aber sie waren so weit weg von Gott, so weit weg von dem Verlangen. Wir sind ein Volk zu seiner Ehre, für seinen Namen. Sie hören auf ihn, sie legen sich hin, sie erlauben dem Feind, auf ihnen herumzutrampeln. Was ihnen sicherlich auch keinen Spaß gemacht hat. Das schon nicht. Alle, die von Sünde gebunden sind, die genießen nicht das Leben. Aber dann kommt Gott. Und es geht um mehr als nur, hey, euch geht's in eurer Niederlage und eurem Beherrschtsein nicht so toll. Sondern dann kommt Gott und er sagt, der Feind höhnt. Und ständig den ganzen Tag wird mein Name gelästert. Der Name Gottes wird gelästert wegen des Kompromisses und der Niederlage des Volkes Gottes. Sie leben nicht in ihrem Erbe. Sie leben nicht in dem, was Gott ihnen zugedacht hat. Sie spielen mit dem Feind, sie unterwerfen sich dem Feind. Und das Ergebnis ist nicht nur, ihnen geht es schlecht, sondern das viel schlimmere Ergebnis ist, Gottes Name wird in den Dreck gezogen. Und wenn wir das lesen in Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist, und das sollen wir einüben, wenn wir unsere Bibel lesen, Heiliger Geist, komm, mach du das Wort lebendig. Früher oder später werden wir mitbekommen, dass in diesem kleinen Satz ständig, den ganzen Tag, wird mein Name gelästert. Dass da ein Schmerz ist, dass da eine Klage ist. Dass da etwas ist, was Gott Mühe macht. Was nicht einfach ist, für ihn zu ertragen. Das ist eine Klage Gottes, wie er an anderer Stelle sagt. Ihr habt mir Mühe gemacht mit euren Sünden. So wird Gott in der Bibel dargestellt. Ganz ähnlich auch, als der Prophet zu David kommt. 2. Samuel. Und sagt, du hast durch deine Sünde den Feinden Gottes Anlass gegeben zur Lästerung. Den Feinden Gottes Anlass gegeben zur Lästerung. Also wenn wir im Kompromiss sind, wenn wir in der Sünde sind, ohne Verlangen zu haben, da rauszukommen, die Sünde genießen und in der Sünde bleiben wollen, dann geben wir dem Feind Gelegenheit, sich gegen Gott aufzustellen und zu sagen, so, das ist jetzt das Ergebnis von Golgatha. Das sind deine Leute. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Und Gott wird uns beschrieben als jemand, der Anteil nimmt und der durch unsere Taten Erlebnisse hat. Durch unsere Taten kann Gott emotionale Erlebnisse haben. Das ist so anders, als wie viele Leute sich wünschen, dass Gott wäre. Sie wünschen sich, Gott ist groß, Gott ist weit weg, Gott schaut doch nicht auf den Einzelnen und dass Gott irgendwie berührt ist von meinen Taten oder Untaten. Ach, das ist doch dummes Zeug. Gott ist viel zu groß. Der ist doch mit dem Universum beschäftigt. Der wird sich doch nicht damit beschäftigen, was ich für ein Zeug mir im Internet anschaue. Ich bitte dich, das ist doch kleinlich. Gerade vor kurzem habe ich eine Diskussion zwischen zwei Wissenschaftlern gehört. Der eine ist gläubig, der andere ist bekennender, kämpferischer Atheist. Und er sagt, die Idee, dass ein Gott sich mit Sünde beschäftigt, dass ein Gott vom Himmel sich mit den Sünden der Menschen beschäftigt, das ist für mich total kleinlich. Aber das ist, was die Bibel sagt. Das ist der Gott der Bibel. Er kann durch unsere Taten erfreut oder betrübt werden. Unsere Taten können emotionale Auswirkungen haben auf ihn. Und da wollen wir nicht mit unserem Verstand, ja, wie soll das gehen? Wir sind 7 Milliarden Menschen. Wie soll er denn Erlebnisse haben, nur weil ich was mache? Und was ist mit den anderen 6,999 Milliarden Menschen? Gott kann auch den Einzelnen seine Liebe zeigen und dem anderen seine Liebe verweigern. Also kann er in seiner Unendlichkeit sehr wohl sich dem Einzelnen zuwenden, obwohl da noch 6,9 Milliarden andere sind. Ja. Und Gott hat emotionale Erlebnisse durch uns. Ich tue alle Zeit, was ihm gefällt. Ein weiser Sohn erfreut den Vater. Ein Mensch kann Gott erfreuen. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Oder aber auch, Ihr habt mich gekränkt mit euren Götzen, heißt es an einer Stelle. Gekränkt spricht von einem schmerzhaften Erlebnis. Ist das so? Wie können Leute dann, die sagen, ich glaube an dieses Buch, wie können sie dir erzählen, egal was du machst, Gott lächelt immer. Hallo. Das ist nicht, was die Bibel sagt. Wenn Gott betrübt ist, wenn Gott beleidigt ist, wenn Gott gekränkt ist, dann lächelt er nicht. Das ist dummes Zeug. Das sind Menschen, die wollen um alle Macht positiv sein, aber sie sind so positiv, dass sie nicht mehr auf der Bibel gegründet sind. Ja? Wenn du Kinder erziehst, versuch mal, wenn die dummes Zeug machen und du willst ihnen das abgewöhnen, zu lächeln. Wenn du ihnen sagst, jetzt ist fertig, da ist eine Entschiedenheit, da ist eine, du zeigst mit deiner Mimik, du meinst es ernst, sonst gibt es Konsequenzen. Du kannst nicht dein Kind ermahnen, in derselben Weise, wie du es lobst und ermutigst. Du kannst nicht. Ja. Und für mich ist unvorstellbar, wie Menschen sich so entfernen können vom Wort Gottes, aber immer noch behaupten, Boten Gottes zu sein. Und sie erzählen dir dann, ja, wer weiß, als Jesus da durch den Tempel gegangen ist und hat da diese Dinge gesehen, die nicht schön waren, und er muss den Tempel reinigen. Vielleicht ist er da durch den Tempel getänzelt. Vielleicht mit der Peitsche so ein bisschen so und hat gelächelt. Nein, die Bibel sagt, als die Jünger Jesus so sahen, da dachten sie an das Wort, der Eifer um dein Haus hat mich verzehrt. Wenn jemand verzehrt ist von etwas, der lächelt nicht, glaub mir das. Sondern der meint es ernst. Wie es heißt, Jesus ergrimmte. Paulus sieht die Stadt in Athen voller Götzenbilder und er ergrimmte im Geist. Siehst du da einen Paulus, der lächelt, macht Sightseeing? Ach, hier haben wir den Tempel, schön, Foto, und hier haben wir das, und hier haben wir das. Siehst du da einen lächelnden, seine Zeit genießenden Paulus, wie ein Tourist durch die Straßen schlendern? Er ergrimmte im Geist, er hat gesagt, das muss aufhören. Hier muss das Evangelium rein. Sie müssen Gott kennenlernen. Das ist eine seelische, eine menschliche, eine nicht göttliche Idee, einen Gott zu zeigen, der immer positiv ist. Gott ist immer gut, aber seine Ausdrucksweisen oder die Ausdrucksformen seiner Güte können sehr variabel sein. Und Gott kann zornig sein, Gott kann betrübt sein. Das ist, was die Bibel sagt. 1. Korinther 10, Paulus fragt, wollt ihr Gott zur Eifersucht reizen? Und er sagt, ihr könnt nicht Gemeinschaft haben mit Dämonen. Was stellst du dir vor, wie er sowas gepredigt hat? Mit einem Lächeln. Gott zur Eifersucht reizen, weil die Gläubigen Gemeinschaft haben mit Dämonen. Gibt es heute Formen, als Gläubiger Gemeinschaft zu haben mit Dämonen? Oh ja. Wer nicht begreift, dass durch bestimmte Filme und Videos und Internetangebote und Musik dämonische Kräfte in sein Haus und in sein Herz kommen, der versteht die geistliche Welt nicht. Wer das nicht begreift, versteht nicht die geistliche Welt. So wie der Heilige Geist Musik benutzt, ob das 500 Jahre alt ist von Johann Sepp oder ob das moderne Musik von heute ist. Musik von Menschen, die Jesus lieben und die ein Ziel haben, Jesus zu verherrlichen. Da kommt die Salbung des Heiligen Geistes. Und von Menschen, die in allen möglichen Sünden und Rebellion und Bosheit dieser Welt leben und die das Ziel haben, Satan zu verherrlichen, durch die kommt auch ein Geist. Aber nicht der Heilige Geist. Und wir können nicht sagen, ich will wachsen im Glauben, ich will wachsen in der Erkenntnis Gottes, aber ich höre immer noch die Rolling Stones. Weil mich interessieren ja die Texte nicht. Ja, okay, ja, Sympathy for the Devil haben sie gesungen, aber mir geht's ja nur um die Musik. Ja, kennst du Sympathy of, da ist der Teufel persönlich, stellt sich vor. Hello, may I introduce myself? So fängt es an. Und dann kommen Gläubige und sagen, ja nee, mir geht's ja nicht um die Texte, ich kann doch gar kein Englisch, interessiert mich gar nicht. Ich höre nur die schöne Musik. Hallo, wie blind wollen wir sein? Ja. Und wenn uns das klar ist, und wenn wir einen Eifer haben für die Ehre Gottes, dann werden wir, wenn wir solche betrogenen, verwirrten Gläubigen finden, nicht still sein. Sagen, ja, das ist deine Art, Nachfolge auszuleben. Herzlichen Glückwunsch. Meine ist anders, aber das ist auch okay. Es ist nicht okay, weil der Name des Herrn verlästert wird. Gottes Name steht auf dem Spiel. Alle Sklaven, die unter dem Joch sind, sollen ihren eigenen Herren aller Ehre für würdig halten, damit nicht der Name Gottes und die Lehre verlästert wird. So, Paulus gibt Anweisungen, in welcher Haltung sich die Sklaven gegenüber den Sklavenherren benehmen sollen. Und seine Absicht war nicht, damit die gnädig gestimmt sind und mal ein extra freies Wochenende kriegen oder den Swimmingpool benutzen dürfen oder die Sauna, sondern es ging um die Ehre Gottes. Siehst du, wie anders dieses Verständnis von Christsein ist. Hier geht es um den Montag, hier geht es um, sagen wir mal auf Deutsch, Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Und das hat was mit der Ehre Gottes zu tun. Das ist eine andere Vorstellung von Christsein. Das ist nicht die Vorstellung, Hauptsache Sonntag für 2 Stunden sind wir nett und ob wir am Montag dann wieder dieselben unreinen Ausdrücke gebrauchen und uns schäbig benehmen und fluchen und schimpfen und böse sind und zornig sind und all diese Dinge auf der Arbeit, das ist halt der Ton bei uns so auf dem Bau. Das ist halt so. Hallo. Am Montagmorgen stehen wir für Gott. Am Herd, am Fließband oder am Schreibtisch oder wo auch immer. Und es geht dort, wo wir ganz alleine sind oder wo wir nachts ganz alleine vor dem Fernseher sind oder vor dem Computer. Es geht um die Ehre Gottes. Das ist etwas anderes als 2, 3 Meetings pro Woche irgendwie einigermaßen glatt und schön über die Bühne zu bringen. Das ist ein 24 Stunden und 7 Tage, ich komme schon ganz durcheinander, Job rund um die Uhr ohne Urlaub. Ohne Urlaub. Ein Christ hat keinen Urlaub vom Gehorsam gegenüber Gott. Ich habe mal ein Paar getroffen. Sie hatten einen Ältesten von ihrer Gemeinde eingeladen und wollten ihn mal ein bisschen näher kennenlernen. Und als sie dann so am Erzählen waren, hat er ihnen ganz freimütig erzählt, ja, und einmal im Jahr mache ich Urlaub von Gott. Also so richtig. Man muss ja auch mal, nicht wahr? Und die haben gesagt, wie bitte, haben wir uns verhört? Ja, einmal im Jahr, nur einmal, 4 Wochen, dann mache ich Urlaub von Gott. Die haben gefragt, hast du wirklich gesagt, Urlaub von Gott? Ja. Sind aufgestanden, haben die Hand geschüttelt und alles Gute noch, wir sind weg hier. Tschüss. Fertig. Es geht um die Ehre Gottes. Der Vater, der ins Verborgene sieht, wird uns vergelten, haben wir doch gestern gelesen. Er schaut ins Verborgene, wenn ich alleine bin, wenn niemand da ist, wenn keiner von meinen Geschwistern da ist. Wie benehme ich mich? Wie rede ich? Was für Fantasien erlaube ich? Und all diese Dinge, das ist für Gott wichtig. Er schaut hin und er ist ein Belohner derer, die ihn suchen. Deswegen sagt Paulus, betrübt nicht den Heiligen Geist. Man kann ihn traurig machen. Das ist alles andere als ein Gott ganz ferne irgendwo da hinten, der überhaupt nicht mitkriegt, was hier los ist. Ein einzelner Gläubiger kann durch bestimmte Verhaltensweisen den Heiligen Geist betrüben. Und wenn das eine ganze Gemeinde tut, dann ist da keine Gegenwart Gottes mehr da. Und da können die, egal wie oft, Sonntagmorgen zitieren, du hast gesagt, wo 2 oder 3 in deinem Namen zusammen sind, da bist du mitten unter ihnen. Ja, die Betonung ist in deinem Namen, wenn wir nicht zusammen sind, um diesen Namen zu ehren. Und das tun wir nicht 1 Stunde am Sonntagmorgen, sondern das tun wir 7 Tage die Woche. Wenn das nicht unsere Gesinnung ist, sondern wir kommen nur aus Konvention zusammen. Und diese Maßstäbe, die wir da lesen oder die wir gepredigt bekommen, die gelten nur für den Gottesdienst und da draußen wartet das wahre Leben auf uns. dann sind wir nicht in seinem Namen zusammen und dann kommt er auch nicht. Und in wie vielen Gemeinden bin ich gewesen, wo Gott es vorzieht, am Sonntag nicht mehr zu kommen. Es ist ein Trauerspiel. Und wenn sie nicht hören auf das Wort Gottes, dann komme ich auch nicht wieder. Weil ich sage, warum soll ich hingehen, wenn er nicht kommt? Für was? Betrübt nicht den Heiligen Geist. Auch hier wieder, wenn wir das uns angewöhnen, mit dem Heiligen Geist zusammen das Wort zu lesen, sagen, Gott, ich will nicht nur verstehen hier oben, das ist wichtig, damit fängt es an, aber ich will auch das Herz dahinter sehen, dann werden wir begreifen, was das für eine flehentliche Bitte ist. Das war nicht der Ton eines Generals, betrübt nicht den Heiligen Geist, ich bin hier der Herr und ich sage es euch, reicht euch zusammen. Das war nicht das. Bitte, 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 betrübt nicht den Heiligen Geist. Tut es nicht, bitte. Weil wenn er ihn betrübt, was wollt ihr dann noch machen? Was ist dann noch für eine Hoffnung für euch? Das zu werden, was ihr werden sollt. Dann habt ihr nur eure eigene Kraft. Wie ein Kaninchenzüchterverein. Und leider viele Gemeinden benehmen sich auf diesem Niveau. Machtkämpfe. Und Parteiungen und gegeneinander und all diese Dinge, weil keine Herzen da sind, die sagen, geheiligt werde dein Name. Und dann muss man das Weltliche nicht mehr einladen. Man muss es nicht mehr herbeirufen. Das kommt von ganz alleine. Dafür haben wir viel zu viel Übung und Training. Betrübt nicht den Heiligen Geist. So dieser wunderbare Geist Gottes kann betrübt werden. Und ihr alle wisst das, viele Male habt ihr das schon gelesen und darüber auch gesprochen. Die Dinge, die den Heiligen Geist betrüben, sind nicht die Dinge, die wir in unseren Augen für große Sünden ansehen, sondern sind die normalen Dinge, die fast in jeder Gemeinde tagtägliches Programm sind, in den zwischenmenschlichen Beziehungen. Nicht vergeben, zornig sein, lästern, das heißt verächtlich übereinander sprechen. Oder verleumden, kann auch verleumden bedeuten. All diese Dinge. Vor kurzem war ich in einer Gemeinde und die Ältesten haben mir Dinge dort erzählt und ich war sowas von erstaunt über ihr Verständnis vom Wort Gottes und Leben mit Gott. Und dann am Sonntagmorgen in der Predigt, ich fragte, wie viele von euch haben schon in den letzten Monaten oder letzter Zeit erlebt, dass ein Gläubiger einen anderen Gläubigen anschreit. Über 40 Hände gingen hoch. Und ich sage, wie viele von euch haben schon erlebt, dass ein anderer Gläubiger, ein Gläubiger schreit den anderen an und ein Dritter kommt dazu und sagt, halt, stopp, so dürft ihr nicht miteinander umgehen. Das verunehrt Gott, ihr müsst damit sofort aufhören. Wie viele von euch haben das schon erlebt? Drei Hände gingen hoch. Drei Hände gingen hoch. Also das heißt, da rumzuschreien ist für die total normal. Und kaum einer nimmt Anstoß. Wo das Wort Gottes ganz klar sagt, Geschrei gehört nicht in christliche Beziehungen. Christen schreien sich nicht an. Ganz klar im Wort. Geschrei, Lästerung, Bitterkeit, Grimm, Zorn, all diese Dinge betrüben den Heiligen Geist. Und Jesus war so klar und hat beschrieben, wie die Liebe Gottes aussieht, wenn jemand glaubt, solche Warnungen missachten oder ignorieren zu dürfen. Ihr kennt die Geschichte, die Jesus erzählt, die nur ein Gleichnis ist, aber mit einer sehr ernsten Anwendung. Ihr kennt das Gleichnis, wir nennen es vom Schalksknecht, der nicht vergibt. Und dann kommt er ins Gefängnis. Und Folterknechte besuchen ihn. Und quälen ihn. Und dann sagt Jesus, so wird auch mein himmlischer Vater euch tun, wenn ihr nicht an jeder seinem Bruder von Herzen vergebt. Das Gleichnis zu Ende, da kommt die Anwendung. Also der liebende Vater wirft manche seiner Kinder ins Gefängnis und schickt ihnen noch Folterknechte hinterher. Und das soll Liebe sein? Genau, das ist Liebe. Weil er tut es nicht willkürlich, sondern tut es mit denen, die sich weigern zu vergeben, nachdem sie von ihm Vergebung empfangen haben. Und niemand kann sagen, Gott ist ungerecht und Gott ist lieblos. Das Ziel ist, dass es ihm im Gefängnis mit dem Besuchen der Folterknechte zu bunt wird und er sagt, ich will raus. Okay, die Tür ist auf, eine Bedingung, du musst vergeben und du kommst wieder raus. Und wenn wir von der Liebe Gottes reden, dann müssen wir auch von der Ehre Gottes reden. Wir müssen davon reden, dass Gott auch so sich benehmen kann, wenn wir ihm dazu Anlass geben, ohne Ansehen der Person. Das ist Gott. Und wenn du auf Gottes Seite bist, sagst du, es ist gut, dass er so ist. Das ist gut. Wenn du voll von Humanismus bist, dann sagst du, wie kann das Liebe sein? Menschen ins Gefängnis werfen und dann noch quälen. Auf welcher Seite stehen wir? Auf der Seite der wahren Liebe Gottes oder auf der Seite der sentimentalen, menschengemachten Liebe. Die sagt, nee, das kann nicht sein. Ja. Jesus selber, niemand kennt den Vater mehr als er. Und er sagt, so wird, glaubt es mir, er wird mit jedem von euch so handeln, wenn ihr nicht von Herzen vergebt. Er wird das tun. Ja, aber er hat uns doch lieb und deswegen wird er es tun. Weil er die anderen auch lieb hat. Weil er ein gerechter Gott ist. Halleluja. Okay, lass uns zurückkommen zur Ehre Gottes. Zur Ehre Gottes. Die Machttaten Gottes. Denkt einmal an Apostelgeschichte 19, wo eigentlich ein Fiasko passiert ist. Leute, die Jesus gar nicht kannten, die nicht in der Salbung des Geistes dienten, die einfach nur Formeln abgeschaut haben, haben versucht, ohne dass sie in Hingabe an Jesus sind, haben versucht, den Namen Jesus zu gebrauchen und einen Dämonisierten zu befreien. Und dieser Geist hat eine interessante Vorstellung abgeliefert. Bevor er diese 7 Männer verdroschen und nackt auf die Straße gejagt hat, hat er ein Statement abgegeben. Ein sehr interessantes Statement. Jesus kenne ich. Und Paulus kenne ich. Aber wer seid ihr? Ihr habt diesen Namen nicht. Und deswegen habt ihr keine Macht über mich. Und deswegen habe ich Macht über euch. Und hat sie genommen und hat sie auseinandergepflückt wie so ein paar Blätter von einer Blume. Und hat sie nackt auf die Straße gejagt. Eigentlich ein Fiasko. Aber es wurde nicht nur in der Stadt bekannt, ein Dämon hat 7 erwachsene Männer verdroschen, sondern es wurde bekannt, ein Dämon hat mit ehrfürchtiger Stimme gesagt, Jesus, den kenne ich. Bei dem hätte ich mir das nicht erlauben können. Und was war das Ergebnis? Dies aber wurde allen bekannt, sowohl Juden als auch Griechen, die zu Ephesus wohnten. Und Furcht fiel auf alle. Und der Name des Herrn Jesus wurde erhoben. Sogar ein Fiasko. Weil dieser Dämon doch die Wahrheit sagen musste, welchen Respekt er hat vor Jesus. Hat dazu geführt, dass sie sagen, siehst du, Jesus ist stärker als ein Dämon, der 7 Männer verdreschen kann. Bei dem hätte er sich das nicht erlaubt. Der Name des Herrn wurde erhoben. Halleluja. Und das ist, was die Gemeinde braucht. Das ist unsere einzige Chance, um noch einmal durchzubrechen und diese Gesellschaft aufzurütteln. Unsere Traktate und unsere kleinen Bemühungen werden es nicht machen. Was wir brauchen, ist die Kraft vom Himmel. Es braucht Taten Gottes, die seiner würdig sind und die allen Zweiflern sagen, das kann nur Gott gewesen sein. Das braucht es. Und das wird wieder kommen, das wird wieder kommen. Zu einer Gemeinde, die zuvor Eifer bekommt für seinen Namen. Denkt einmal an David, da war dieser Philister, der Riese Goliath, der die Armee Israels verhöhnt hat. Aber dann kam David auf die Bühne, der ein Herz hatte für Gott, der eine Hingabe hatte für Gott. Geh mal durch all seine Lieder, 150, fast alle von ihm, ein paar, nicht eins von Mose und der Rest von seinen Schülern. Aber die allermeisten sind von ihm. Und schau mal die Psalmen an nach dem Idee, der Name des Herrn. Der Name des Herrn, lass uns ihn erhöhen. Er ist der Höchste, erhoben über alles. Wir wollen seinen Namen erheben, singen, spielen seinem Namen. Es ging um den Namen Gottes in der ganzen Anbetung, damals der Hütte David. Es ging um den Namen Gottes, eine Liebe zum Namen Gottes. Und dann kommt David auf das Schlachtfeld und er sagt, dieser Philister hat den Namen Gottes verhöhnt. Und er kannte Gott. Und er wusste, Gott wird seine Ehre niemandem geben. Und wer Gott verhöhnt, hat eine Linie überschritten und das war's. Ob der Nebukadnezar heißt oder irgendwo anders, wer Gott verhöhnt oder dieser Herodes, wer Gott verhöhnt, der hat eine Linie überschritten. Und das heißt, er wird gerichtet werden, früher oder später. Und er kommt zu ihm, der Goliath verhöhnt auch ihn, sagt, du kommst zu mir mit dem Stock wie ein Hund. Und David sagt, du kommst mit deinen Waffen, Schwert und Lanze, aber ich komme im Namen des Herrn, den du verhöhnt hast. Und heute wird der Herr dich in meine Hand geben und ich werde dir den Kopf abschlagen. Halleluja. Er sagt's und er tut es. Halleluja. Weil Eifer für den Namen des Herrn einfach in David brannte. Das war nicht nur, ich singe ein paar Lieder, sondern ich will, dass er groß gemacht wird. Halleluja, Halleluja. Und wenn das in die Gemeinde zurückkommt, dann werden wir Taten mit Gott tun. Und dann werden wir seine Ehre wiederherstellen. Und wir werden Dinge tun, die die Welt in Erstaunen versetzen wird. Es wird so sein. Aber erst muss die Gemeinde Gott sehen, seinen Eifer für seinen Namen sehen, von diesem Eifer erfüllt werden. Das muss sich praktisch auswirken in der Art und Weise, wie wir Fernsehen, wie wir im Internet sind, welche Musik, welche Bilder, welche Gespräche, welche Fantasien, welche Beziehungen und so weiter. Der Name des Herrn muss verherrlicht werden. Geheiligt werde dein Name. Es gibt eine beeindruckende, wie ich finde, herrliche Geschichte. Mal sehen, ob du die auch herrlich findest. Aus dem Anfang der Heilungserweckung in den 40er Jahren. Du weißt, dass es in den 40er Jahren hauptsächlich in den USA, aber zum Teil dann etwas später auch in Deutschland eine richtige Heilungserweckung gegeben hat. In Deutschland war das Hermann, nicht Karl. Karl Zeiss war der mit den Gläsern. Nein, Hermann Zeiss. Powerful hat er evangelisiert und Zeichen und Wunder sind passiert. Und noch viel, viel stärker ist das in den USA gewesen. Und da gibt es eine Geschichte, ich weiß leider nicht mehr, wo ich das gelesen habe. Ich habe es in einem Buch gelesen, aber es habe ich nie vergessen, die Geschichte. Da war ein Mann Gottes, der gedient hat als Evangelist in großer Kraft mit Zeichen und Wundern. Und er war ein bösartiger Journalist und er wollte ihn unmöglich machen, der wollte ihn in die Pfanne hauen, der wollte ihn lächerlich machen, der wollte ihn demütigen und hatte einen genialen, teuflischen Plan. Er ging auf die Straße und kaufte einen Mann, gab ihm Geld und sagt, pass auf, ich brauche dich jetzt als Komparse, du spielst mit in meinem Stück. Du machst Folgendes, wenn das Meeting ist und wenn die dann nach vorne gehen zum Gebet für Heilung, dann stellst du dich auch an neben die vielen anderen und tust so, als wenn du blind bist. Und dann wird der Mann Gottes beten für dich und dann tust du so, als wenn du sehen kannst. Und hinterher geben wir ein Interview, also ich interviewe dich und dann bekennst du, das war alles nur ein Bluff. Und so werden wir diesen Mann Gottes entzaubern. Und weil er genug Geld gekriegt hat, hat dieser schwachköpfige Mann darauf eingewilligt. Und er stand in der Reihe. Und da waren die Kranken. Und der Mann Gottes ging und hat gebetet. Und Heilung und Zeichen und Wunder sind passiert. Und er kommt zu ihm und sagt, was ist mit dir? Und er sagt, ich bin blind. Und er fragt ihn, was ist mit dir? Ich bin blind. Und er sagt, ich frage dich zum dritten Mal, was ist mit dir? Ich bin blind. Und der Mann Gottes sagt, dann sei es, wie du gesagt hast. Und geht zum Nächsten und betet für Heilung. Und dieser Mann wird auf der Stelle blind. Wow. Das ist, was wir brauchen. Wenn dich das begeistert, dann bist du auf Seite Gottes. Ja, der arme Mann, der ist jetzt blind. Ich meine, wer hat denn Mitleid mit dem? Wir haben es mit einem heiligen Gott zu tun. Und man kann nicht einen heiligen Gott verhöhnen. Und die Gemeinde muss wieder von diesem Eifer erfüllt werden. Geheiligt werde dein Name. Das ist der Auftrag der Gemeinde. Und es braucht diese Herzen. Es braucht diese Sehnsucht, dieses Verlangen, die Ehre, die der Vater hat für seinen Sohn. Oder denkt er mal an diese atemberaubende Geschichte. Jetzt der andere Ananias von Kapitel 5. Vorhin hatten wir schon den von Kapitel 8, aber Kapitel 5. der den Heiligen Geist belogen hat. Der vor der Gemeinde hingegebener erscheinen wollte, als er wirklich war. Heute eine alltägliche Sache, was es fast in jeder Gemeinde gibt. Aber damals war das Level der Gegenwart Gottes, der manifestierten Heiligkeit Gottes so extrem hoch, dass das nicht ohne Folgen bleiben konnte. Heute bleibt es ohne Folgen an vielen Stellen, weil das Level der Gegenwart Gottes so erschreckend niedrig ist. Ja? Und das müssen wir verstehen, wenn wir sagen, komm, wohne hier. Wir bauen einen Platz, wo du wohnen kannst. Das bedeutet, es wird für Menschen, die an Bosheit, ob das Unvergebenheit oder Unreinheit oder Geiz oder irgendetwas ist, festhalten wollen, immer schwieriger, hier sich zu Hause zu fühlen. Aber es wird gleichzeitig ein Magnet werden für Menschen, die sagen, ich will hier lernen, Jesus zu lieben, mit ganzer Kraft, mit meinem ganzen Sein. Halleluja. So, da war dieser Ananias mit seiner Frau Sapphira. Und sie haben den Heiligen Geist belogen. Sie haben nicht ihr Herz bewahrt. Und der Satan hat ihr Herz erfüllt, sagt Petrus. Satan hat ihr Herz. Warum hat Satan dein Herz erfüllt? Was er meinte ist, warum hast du zugelassen, dass er das getan hat? Sonst hätte er den Teufel fragen können. Teufel, warum hast du Ananias sein Herz erfüllt? Nein, er fragt Ananias, warum hast du nicht Sprüche 4, 23 beachtet, behüte dein Herz mit allem Fleiß. Und ihr wisst, wie die Geschichte war. Ja. Als Ananias diese Worte hörte, fiel er hin und verschied. Und es kam große Furcht über alle, die es hörten. Und das Bemerkenswerte ist, der Gottesdienst ging noch mindestens 3 Stunden weiter. Während die Apostel dienten, gab es ein paar junge Männer von der Jugendgruppe, die gingen raus und haben die Beerdigung vollzogen. Kannst du dir vorstellen, in den Augen der Welt, was für eine Pietätslosigkeit. Die gehen nicht einmal zum Grab. Die sprechen noch nicht einmal schöne Worte, was für ein wunderbarer Mensch das war und wie der doch Gott geliebt hat und wie er alles gegeben hat. Und jetzt hat es dem Herrn gefallen, ihn einzunehmen. Die spielen solche Spiele nicht. Die machen den Gottesdienst weiter und lassen ein paar von der Jugendgruppe die Leiche verscharren. Und der Gottesdienst geht weiter. 3 Stunden später kommt die Frau, so lange hat es gedauert mit der Haare. Komm, wir lesen das mal. Das ist so... so anders, als wie wir denken, wie man sich benimmt und wie du irgendwo vielleicht in der Predigerseminar unter Kasualien lernen kannst. Das ist, wie man sich benimmt bei Todesfällen. Vers 7, es geschah aber nach Verlauf von etwa 3 Stunden, dass seine Frau hereinkam, ohne zu wissen, was geschehen war. Der Mann war schon beerdigt. Die konnte nicht mal mehr Abschied nehmen. Petrus antwortete, sag mir, ob ihr für so viel das Feld verkauft habt. Sie sprach, ja, für so viel. Petrus sprach zu ihr, warum seid ihr übereingekommen, den Geist des Herrn zu versuchen? Siehe die Füße derer, die deinen Mann begraben haben. Im Nebensatz erklärt er ihr, dass sie jetzt Witwe ist. Im Nebensatz. Verstehst du? Das ist so anders, dieser Eifer, diese Sehnsucht. Gott ist ein heiliger Gott und man darf ihn nicht beleidigen. Anders als menschliche Konventionen. Und seelische Menschen hätten reichlich Grund gehabt, Anstoß zu nehmen. Guck mal, der hat nicht mal gesagt, Schwester, bitte setz dich, es ist sowas Furchtbares passiert. Es tut uns alles so leid, wir sind hier seit 3 Stunden nur am Weinen und es ist schrecklich alles. Und wie sollen wir es dir nur sagen mit deinem Mann und... Nichts davon. Im Nebensatz, da kommen die Leute, die jetzt deinen Mann begraben haben. Und die werden dich jetzt gleich raustragen. Sie fiel aber sofort zu seinen Füßen nieder und verschied. Und als die jungen Männer hineingekommen waren, fanden sie tot und trugen sie hinaus und begruben sie bei ihrem Mann. Und es kam große Furcht über die ganze Gemeinde und über alle, welche dies hörten. Das war die Furcht des Herrn, das war nicht die Angst. Am nächsten Sonntag war nicht der Gottesdienst leer. Alle haben gesagt, die sind ja verrückt, da gehe ich nie wieder hin. da sterben die Leute. Sondern große Furcht vor dem Gottesdienst. Schatzi, lass uns noch mal kurz checken. Ist alles okay? Wir gehen jetzt in den Gottesdienst. Du weißt, wie das da jetzt zugeht. Lass uns mit reinem Herzen gehen. Große Furcht kam über alle, die es hörten. Hast du dir jemals die Frage gestellt? Also diese Tat, dieser Betrug, diese Lüge, diese Täuschung mit dem Geld ist ja schon mindestens ein paar Tage her gewesen. Warum hat Gott die beiden nicht zu Hause gerichtet, in ihrem Lehnstuhl vorm Fernseher? Warum erst in der nächsten Versammlung vor wahrscheinlich vielen, vielen Zeugen? Warum live dort im Gottesdienst? Warum? Ich glaube, eine Antwort weiß ich. Damit absolut klar ist, es war das Gericht Gottes. Sonst kommt der Mediziner und sagt, der Krimi war zu spannend und da haben sie beide ein Herzversagen und es sind ganz natürliche Vorgänge, sowas kommt mal vor, wir hatten neulich auch so einen Fall. Ja? Jeder hat gewusst, der Mann Gottes spricht, der fällt tot um. Ja? Es war Gericht Gottes. Was im Übrigen auch bedeutet, Petrus hatte null Bedenken, dass seine Story am nächsten Morgen in der Bildzeitung stehen würde. Sektenguru aus Geldgier bringt willige Mitglieder um. Er hatte keine Angst vor der Presse, keine Angst vor, was Menschen sagen. Jeder konnte sehen, seine Worte sind der direkte Auslöser, dass diese beiden Personen gestorben sind. Aber er hat nicht gesagt, hey, das sieht schlecht aus. Könnt ihr mal in die Sakristei kommen? Ich habe da mal ein persönliches Wort mit euch zu sprechen. Live vor vielen, vielen Menschen. Und für alle war klar, Gott ist hier. Gott ist wirklich unter uns. Wir haben gesagt, komm, Heiliger Geist, mach hier eine Wohnung für Gott und der ist wirklich hier. Wow, große Furcht kam über alle. Halleluja. Halleluja. Das ist, was wiederhergestellt werden muss. Das heißt, wenn wir beten, geheiligt werde dein Name. Wir beten, Gott, gib uns Herzen, die dich fürchten. Das bedeutet das. Geheiligt werde dein Name. Heißt, Gott, gib uns Herzen, die voll gefüllt sind mit Ehrfurcht für dich. Das ist die praktische Umsetzung von dein Herz trachtet täglich nach der Furcht des Herrn. Sprüche 23, 17. Dein Herz trachtet täglich nach der Furcht des Herrn. Geheiligt werde dein Name. Ist nichts anderes zu beten als Gott, erfülle du deine Verheißung. Jeremia 32, 40. Ich werde euch Furcht vor mir ins Herz geben. Das ist das Gebet. Gib uns die Furcht. Gib uns die Ehrfurcht. Oder geheiligt werde der Name ist dasselbe wie zu beten, Gott, gib mir ein Herz zu lieben, was du liebst. Gib mir ein Herz zu hassen, was du hast. Natürlich, dieses Gebet ist ein gutes Gebet, aber es kommt nicht aus der Bibel. Aber es ist abgeleitet aus der Bibel. Hebräer 1, Vers 9. Jesus, du hast Gerechtigkeit geliebt und Gesetzlosigkeit gehasst. Von Jesus heißt es, du hast Gerechtigkeit geliebt und Gesetzlosigkeit gehasst. Und wozu sind wir berufen? Zur Ebenbildlichkeit. Berufen in das Wesen Jesu umgestaltet zu werden. So wenn er ein Herz hat, das Gute zu lieben, das Böse zu hassen. Und wir folgen ihm nach. Und wir werden verändert in sein Bild. Wir werden immer mehr ein Herz bekommen, das Gute zu lieben, Gerechtigkeit zu lieben und Gesetzlosigkeit zu hassen. Und je mehr wir dieses Herz haben, je mehr wird unser Leben davon geprägt werden, unser Alltag davon geprägt werden. Und umso mehr wird der Name des Herrn verherrlicht werden und geheiligt werden. Geheiligt werde dein Name. Ich reise durch viele, viele Länder, durch viele verschiedene Gemeinden und ich kenne wenige Gemeinden von den vielen, die ich in den letzten 17 Jahren besucht habe, wo ich sagen kann, hier spürt man, dass dieses Gebet gebetet wird. Hier spürt man, dass das einen zentralen Platz in der Gemeinde hat. Ich kenne ganz wenige Gemeinden, von denen ich das sagen könnte. Das heißt also, Jesus sagt, so sollt ihr beten und sie beten irgendwas anderes, aber nicht das, was er geboten hat zu beten. Jesus sagt, was nennt ihr mich Herr, Herr und tut nicht, was ich euch sage. Jesus ist der Herr. Wenn er sagt, so sollt ihr beten, dann beten wir, wenn wir ihm gehorchen wollen, wenn wir auf seiner Seite sein wollen. Wir beten das, was er gesagt hat, was wir beten sollen. Und weil es Gebete nach dem Willen Gottes sind, diese Gebete werden erhört werden. Das Herz ist ein trotziges Ding und da ist viel Müll drin und es braucht eine Weile, bis wir uns so öffnen und bis wir uns hingeben und erfüllt werden mit Glauben und bis Gott kommen kann und kann sein Werk tun. Aber dieses Gebet gebetet, geheiligt werde der Name, mit Verständnis, was es bedeutet und was es beinhaltet, über Jahre gebetet, wird nicht folgenlos bleiben. Gebet ist dazu da, unser Herz zu verändern. Gebet ist nicht dazu da, Gott dahin zu bringen, endlich zu tun, was wir schon immer wollten, was er tun sollte. Sondern Gebet ist, uns zu geben zuallererst und unser Herz prägen zu lassen, damit wir wollen, was er will und damit sein Eifer unser Eifer wird. Und dann werden wir mit Gott Taten tun. Halleluja, geheiligt werde dein Name. Vater, wir danken dir für deine wunderbare Liebe, für deinen Eifer, den du hast für deinen Sohn. Und durch die Gemeinde, die du vollendest, die du wiederherstellst, die du aufrichtest, die du reinigst vom Geist der Welt, von den Werten der Welt, von dem ganzen menschlichen Zeugs und den menschlichen Ambitionen und ich will aber und nein und jetzt aber nicht und so, von diesem ganzen Zeug reinigst du uns und füllst uns mit Eifer für deinen Sohn. Oh, dass das, was dich erfüllt, auch uns erfüllt. Und wir wollen, dass er gesehen wird als der Heilige, der Herrliche, der Wunderbare, dem alle Ehre zukommt. Und die Leidenschaft, Vater, in deinem Herzen wird mehr und mehr Wohnung nehmen in unserem eigenen Herzen. Und wir werden Menschen werden, die nur dieses eine Ziel haben. Er muss erhöht sein. Er muss verherrlicht sein. Ihm muss die Ehre zukommen. Wir danken dir, Vater, dass du uns zu Menschen machst, die den Ruhm deines Sohnes vermehren. Und wir geben uns dazu, um mit noch mehr Verstand und noch mehr Klarheit und noch mehr Verlangen und noch mehr Glauben, wo wir uns dran machen und wollen immer wieder dieses eine Gebet beten. Geheiligt werde dein Name. Und du wirst hören und du wirst tun und wir werden staunen und wir ehren dich. Halleluja. Amen. Amen. Halleluja. Amen. Halleluja. Amen. Halleluja.